Wie schaffen wir eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens und Respekts, damit Schwachstellen in Prozessen offen angesprochen und abteilungsübergreifend optimiert werden können in Richtung einer nachhaltig besseren Custom Experience? Welche Methoden unterstützen uns dabei? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergebracht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Janine Kreinbrink, Facilitator und CX-Consultant. Herzlich willkommen, Janine.
Hallo, Daniel.
Janine, du hilfst Unternehmen, kundenzentrierte Organisationen zu bauen und fokussierst dabei auf die Identifikation von wahren Kundenbedürfnissen. Dazu unterstützt du Unternehmen dabei, die dafür nötigen Teams zusammenzustellen und gestaltest dann den Raum, der es ihnen ermöglicht, die Prozesse so zu gestalten, dass sie die Kundenbedürfnisse treffen. Du verfügst unter anderem über Erfahrung in den Bereichen Custom Experience Management, Lean Management und Facilitation. Janine hat außerdem einen theaterpädagogischen Hintergrund und organisiert alle 2 Monate den digitalen Lean-Stammtisch Rheinland. Janine, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
Ja, da habe ich heute Morgen tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, was ich denn sagen kann. was spannend ist. Also ich koche total gerne und ich glaube, das hat auch tatsächlich was mit diesem Thema Facilitation zu tun. Ich bin gerne Gastgeber oder wie man auf Englisch sagt, Host. Also ich habe gerne Gäste da und das ist eben beruflich und privat gleich. Und wenn ich private Gäste habe, koche ich dann auch gerne. Und ich wohne in Düsseldorf mit meiner 14-jährigen Tochter. Das sind so, glaube ich, noch ein paar Dinge, die vielleicht ganz interessant
sind. Ja, absolut, ja. Ich hatte auch schon einen Koch hier als Gast, den Professor Dr. Markus Schögel von der Uni St. Gallen. Der hat auch übers Kochen gesprochen. Gut, ich wurde kürzlich an einem regnerischen Tag während eines Tauchurlaubs auf Gozo auf einen LinkedIn-Artikel von dir aufmerksam mit dem Titel Silo-Denken im Unternehmen hat auch seinen Zweck oder wie sie die Vorteile von Abteilungssilos nutzen und die Nachteile überbrücken können. Bis dato hatte ich mich innerhalb der CX-Community ziemlich alleine gefühlt mit meiner Ansicht, dass es eine völlige Utopie wäre, Abteilungssilos einfach niederzureißen, wie das viele KollegInnen seit Jahren fordern. Du aber schreibst, dass sogar Silo-Denken seinen Zweck hat. Was meinst du damit?
Ja, das ist, also ich bin tatsächlich auch genau wie viele Kolleginnen und Kollegen von uns davon ausgegangen, dass man die einreißen müsste. Aber ich habe irgendwann gemerkt, es ist einfach utopisch, es funktioniert nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum sind die eigentlich da? Und ich habe da auch viel zu gelesen und dann rausgefunden, beziehungsweise mir erlesen und erarbeitet und auch erfüllt sozusagen, dass die geben ja auch Sicherheit. Also die geben den Menschen Sicherheit. Es gibt einen festen Rahmen, in dem sie sich bewegen, wo sie auch ihre Kollegen haben und Kolleginnen und wo sie vielleicht auch ihre Zahlen erreichen. Sie haben ihre Ziele. Und haben dann auch einen Chef oder eine Chefin. Und ich denke, kann einem auch ein beruhigendes Umfeld bieten. Deswegen, wenn wir davon reden, wir machen alles offen und jeder hat mit jedem zu tun, vielleicht ist das für manche auch ein bisschen zu groß. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen natürlich drüber hinweg gucken und trotzdem miteinander arbeiten. Aber vielleicht können wir die Silos einfach mal so stehen lassen und lieber lernen, drüber hinweg zu gucken und Kollaboration über Abteilungssilos voranzutreiben.
Ja, die ist natürlich zwingend nötig, klar. Und auf der anderen Seite eben geht es in größeren Unternehmen, denke ich, geht es einfach nicht ohne Abteilungen. Also man muss sich ja irgendwie organisieren. Natürlich idealerweise prozessorientiert, aber auf der anderen Seite eben hast du halt einfach bei einer gewissen Größe hast du halt dann Teams, ob du die Abteilung nennst oder nicht, aber es gibt diese Teams und deswegen habe ich auch immer gesagt, wir müssen einfach die Prozesse entsprechend gestalten beziehungsweise dafür sorgen, dass diese Abteilungen oder Teams gut zusammenarbeiten. Was hast du da für Vorstellungen dazu, wie man eben Brücken schlagen kann zwischen einzelnen Teams oder Abteilungen?
Also ich glaube, die Customer Experience, also im Prinzip, oder die Customer Journey, ne, die Kundenreise, die ja über alle Abteilungen hinweg geht, dem Kunden ist es ja völlig egal, wer ihn bedient, er möchte einfach nur bedient werden und woher diese Bedienung kommt. Von daher, glaube ich, ist das schon eine wirklich gute Visualisierungsmöglichkeit, um klarzustellen, diejenige, die da draußen unsere ganzen Services bezahlt und unsere Produkte, die dürfen auch uns helfen, über Abteilungen hinweg zu arbeiten und gute Prozesse aufzubauen. Also dieser Gedanke, ich glaube, der ist schon sehr, sehr richtig. Ich habe einfach nur noch gelernt, dass man manchmal auch erstmal von innen gucken muss. Und zwar ist das jetzt so ein bisschen das Thema, was ich aus meinem Abstecher in die Lean-Management-Welt mitgebracht habe. Dieser innere Kunde. Oder der interne Kunde. Also dieses, weil jede Abteilung hat ja eben auch einen, oder jeder Prozess hat ja auch einen Vorprozess, beziehungsweise die Abteilung, die dann mir etwas anliefert, damit ich etwas besser bearbeiten kann oder etwas weiter bearbeiten kann. Und ich glaube, wenn man da mal diese innere Reise sich auch anguckt, die interne Reise, die Kollegen auch und die Kolleginnen erleben, kann das manchmal dann auch helfen, sich danach den äußeren Kunden anzugucken. Weil ich glaube, das große Thema, was Customer Experience Manager haben und auch Lean Manager, ist dieses, alle mitnehmen zu müssen über die, auf der horizontalen Ebene sozusagen, aber keine Personalverantwortung zu haben. Und wenn man dann den Kollegen unter die Arme greift und ihnen bei ihren Schmerzen erstmal hilft, hat das auch immer positive Auswirkungen auf die Kundenschmerzen da draußen. Das ist so das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren.
Ja, klar. Und da spielen wahrscheinlich zwei Aspekte eine wesentliche Rolle. Einerseits die Unternehmenskultur und auf der anderen Seite die Kommunikation. Was hast du dazu für Erfahrungen gemacht?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass wenn CX-Manager oder CX-Managerin mit ihren Strategien kommen und ihren Ideen und den Themen und Projekten, die sie umsetzen müssen, haben sie oft wenig Erfolg und stoßen dann oft an Kommunikationswände. Wenn sie aber erstmal zuhören, und ich bin eine große Freundin von Zuhören. Meistens kriege ich das auch selber ganz gut hin, bestimmt nicht immer, aber meistens, und ich arbeite wirklich explizit daran, zuzuhören, gut hinzuhören. Und wenn man das als CX-Manager drauf hat, ich glaube, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Weil wenn wir natürlich den Kunden zuhören, aber auch unseren Kolleginnen und Kollegen zuhören und gucken, wo sind denn deren Hauptschmerzen gerade und wo können wir unterstützen, alles natürlich auf den äußeren Kunden bezogen auch. Ich glaube, dann kommen wir gut voran und dann kommen wir auch in die Kommunikation. Und die ist dann natürlich auch abteilungsübergreifend.
So viel zur Kommunikation, ja, einverstanden. Und die Unternehmenskultur, die spielt ja sicher auch eine Rolle. Wie wird sowas, sagen wir, von oben her vorgelebt, dass man eben auch in virtuellen Teams arbeitet, dass man eben nicht dieses hierarchische Denken hat? Was hast du dazu für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich stehe mit der Unternehmenskultur nicht auf Kriegsfuß. Ich bin nur sehr vorsichtig, wenn es darum geht, die Unternehmenskultur zu ändern. Ich glaube, dass wir so gar nicht rangehen sollten, sondern ich denke, es sind diese Kleinigkeiten, die täglichen Kleinigkeiten, die Kultur dann schaffen. Und wenn klar ist, dass den internen Kunden, also den Kolleginnen und Kollegen, Respekt entgegengebracht wird und ihnen zugehört wird bei ihren Themen und auch ihre Probleme gelöst werden, ich denke, dann passiert ganz automatisch ein Umdenken und eine angenehme Unternehmenskultur, die wächst einfach dann mit, weil ich bin der Meinung, es geht gar nicht anders. Weil wenn man merkt, hey, mein Chef hört mir zu, meine Chefin hört mir zu, wenn ich ein Prozessthema habe oder wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann wird mir geholfen oder wir werden an einen Tisch gesetzt mit anderen Abteilungen und arbeiten dann dran und wir haben die Zeit, daran zu arbeiten. Ich glaube, dann kommt das von tatsächlich ganz alleine.
Jetzt hast du ja in deinem LinkedIn-Artikel und du hast es vorhin schon erwähnt, von internen Kunden gesprochen auch. Und du hast dazu zur Verbesserung der eben internen Kommunikation hast du ja ein Customer Journey Mapping Workshop gemacht mit internen Kunden. Am Beispiel Ornua Foods Deutschland GmbH hast du das ja dargestellt. Also die sind ja eigentlich bekannt über die Marke Kerrygold. Für die, die sie nicht kennen, Butter, Brot, Aufstriche, Käse, Joghurt aus irischer Weidemilch. Und Ornua Foods Deutschland ist ja verantwortlich für die Verpackung, den Vertrieb, den Verkauf und das Marketing dieser Produkte an alle führenden Einzelhändler in Deutschland und Österreich. Und das hast du eigentlich dargelegt in deinem Artikel. Und dazu würde ich jetzt und natürlich unsere Zuhörer sicher gerne mehr erfahren.
Ja, das ist wirklich eine Geschichte, die ich auch sehr gerne erzähle, weil ich sie auch langfristig anschauen konnte und jetzt berichten kann, was langfristig passiert ist. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich dann immer auch zeigt, hat das, was wir getan haben, wirklich gefruchtet oder war es eben ein toller Workshop und danach ist nicht mehr viel passiert. Also das, ich mache ja diesen Lean-Stammtisch, den mache ich alle 2 Monate. Letztes Jahr habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, aber sonst alle 2 Monate. Und mittlerweile ist er auch wieder in Präsenz. Alle 4 Monate in Präsenz und alle 2 Monate machen wir ihn dann auch wieder digital. Und da ist der Lean-Management-Verantwortliche von Onur auf mich zugekommen und hat erzählt, also das war 2019, das ist jetzt wirklich schon länger her, und hat gemeint, dass es soll also einiges digitalisiert werden in der Firma, es sollen Prozesse geändert werden und es gibt aber so einige Kommunikationsthemen. Und was ich denn vorschlagen würde, und dann haben wir den ganzen Abend mal gesprochen und diskutiert und überlegt, was wir tun können. Dann habe ich gesagt, du, ich mache ganz viel auch im CX-Bereich, also im Customer Experience Management, wo man im Prinzip sich die Reise des Kunden anschaut. Und dann haben wir zusammen die Idee gehabt, lass uns doch einfach die Reise der Kollegen intern mal anschauen. Und zwar gab es besonders Themen zwischen 2 Abteilungen, also die Technik und die Maschinenführer. Das heißt also, es gab ab und zu mal einen Maschinenstillstand, dann wurden die Techniker gerufen und da gab es immer wieder Probleme, so von wegen, ihr kommt ja zu spät oder ihr habt uns nicht genau gesagt, was an der Maschine kaputt ist. Also Kommunikationsthemen auf den ersten Blick. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir mit einem Team von 8 Teilnehmern, also 4 Maschinenführern und 4 Technikern, einen Samstag einen Workshop machen, wo wir uns tatsächlich mal diese interne Reise, also den Maschinenstillstand aus 2 Perspektiven anschauen. Eben einmal aus der Technikerperspektive, die gerufen werden, und aus der Maschinenführerperspektive. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben also 2 Kollegen-Personas gebaut. Die haben, also der Lean-Management-Verantwortliche heißt Julian Glaser. Und wir haben uns Bilder gesucht, wie die 2 Herren, das sind eben hauptsächlich Männer, die da arbeiten, wie die aussehen könnten. Und dann haben wir diese Personas aber mit den Teilnehmern entwickelt, damit die auch passen. Und das war tatsächlich auch recht lustig. Also wir haben uns alle nicht ganz ernst genommen und dann haben die mit diesen beiden Personas eben diesen Maschinenstillstand aus 2 verschiedenen Perspektiven dargestellt. Und zwar haben wir das so gemacht, die Gruppen haben wir aus jeweils 2 Technikern, 2 Maschinenführern zusammengebaut, also dass auch alle Perspektiven dabei sind. Und die haben dann eben aus der einen Persona-Sicht, das war Mirko, der Maschinenführer, die Reise dargestellt und dann wirklich mit allen Emotionen. Ne? Hä, der Techniker kommt nicht und das dauert so lange und kann ich meine Produktionsziele nicht erfüllen. Und auf der anderen Seite dann eben auch wieder 2 Maschinenführer, 2 Techniker, die sich dann angeschaut haben, wie die Reise denn für den Techniker, das war Bernd, wie die Reise für Bernd abläuft. Und das haben wir uns dann am Nachmittag gegenseitig gezeigt. Also im Prinzip vorgeführt, so eine Art Storytelling, was auch immer sehr wichtig ist. Und dann kam sehr schnell raus, dass es überhaupt kein Kommunikationsproblem ist, sondern ein reines Prozessproblem und fehlende Standards. Und dann haben wir uns noch keine Lösung überlegt, aber wir haben uns überlegt, woran müssen wir denn jetzt arbeiten? Und es war klar, es muss eine Arbeitsgruppe geben, und auch abteilungsübergreifend nach diesem Workshop, was in einem Schichtbetrieb immer gar nicht so einfach ist, aber das haben Julian und ich schon vorausgesehen. Das heißt, wir haben für nachmittags die Führungskräfte eingeladen. Und die Führungskräfte waren dann also dabei, als wir diese Reisen in Kurzform nochmal dargestellt haben. Die konnten also wirklich sehen, das sind die Probleme. Und dann haben wir uns direkt das Okay oder das Go abgeholt, dass diese Truppe oder auch mit anderen nach dem Workshop weiterarbeiten darf. Und zwar neben dem Schichtbetrieb, beziehungsweise im Schichtbetrieb. Und das ist immer so, ich glaube, das ist die Krux, dass man wirklich das Go von den Führungskräften bekommt, dass man danach weiterarbeiten darf. Und also ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich jetzt vielleicht hast du noch eine Zwischenfrage.
Ja, danke. Nein, ich denke, das ist essentiell, dass das von oben quasi abgesegnet wird. Aber ich hätte tatsächlich eine Frage noch, weil du hast ja Personas erwähnt und ich habe mich da nur gefragt, wieso reden die nicht einfach miteinander? Also wieso hat es diese Persona gebraucht, dass man sich da irgendwie wie gegenseitig dann vielleicht Kritik üben kann? War das jetzt wichtig, weil das so offen nicht stattgefunden hat zuvor? Oder wieso dieser Umweg über die Persona?
Die Frage ist super. Danke dafür, Daniel. Also die Persona macht es wesentlich leichter, über Emotionen zu sprechen. Weil man redet ja dann über die Emotionen von Mirko oder von Bernd und nicht über die eigenen. Und das ist irgendwie angenehmer, wenn man das so ein bisschen von einer anderen Ebene sich mal anschauen kann und nicht sagt, ich habe damit ein Problem, sondern Mirko hat damit ein Problem. Das macht jeden etwas freier und es ist leichter dann auch über Dinge zu diskutieren, über die man vielleicht manchmal nicht so gerne diskutiert, weil man vielleicht auch Sorge hat, dass man den anderen verletzt. Das hat ziemlich gut funktioniert und deswegen mache ich das auch so gerne, diese Kollegenreise, weil man eben einfach mal in eine andere Person reinschlüpfen kann und da aber trotzdem seine Themen mit deutlich machen kann. Aber eben auf, ja, in der Form einer anderen Person.
Na, ich finde das fantastisch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie zuvor von einer Kollegenreise gehört. Also die Kundenreise ist klar, Übersetzung der Customer Journey, aber Kollegenreise habe ich jetzt noch nie gehört. Das habe ich bei dir das erste Mal gelesen. Hast du da ein Copyright drauf?
Nee, also ich glaube, ich bin auch nicht die Erste, okay, die das Wort benutzt. Und das haben auch andere schon gemacht. Aber ich habe es natürlich für mich selber entdeckt. Deswegen kam es mir dann so neu vor. Und dadurch, dass das jetzt auch schon länger her ist, in 2019 eben, konnte ich jetzt auch, also ich bin mit Julian weiterhin in Kontakt. Und wir haben, ich durfte auch in der anschließenden AG, also die Arbeitsgruppe, durfte ich auch nochmal zugucken und schauen, wie die das gemacht haben. Und die haben dann eben über Zeitraum von, ich würde ungefähr sagen, Dreivierteljahr, gemeinsam dann diesen neuen Maschinenstillstandsprozess ausgearbeitet und immer wieder auch mit wechselnden Personen. Also es gab ein Kernteam, aber dadurch, dass es ein Schichtbetrieb ist, können natürlich auch nicht immer dieselben mitmachen. Aber die haben auch immer wieder Rücksprache gehalten in ihren Abteilungen. Und dann wurde ein Standard entwickelt und der ist heute noch im Einsatz. Aber es wurden darauf aufbauend noch viele andere Dinge mitentwickelt. Also eben so eine komplette Kommunikationspyramide, kann man sagen. Also die haben eben kurzes Morgentreffen, dann gibt's wieder ein Treffen auf etwas höherer Ebene, dann gibt's einmal in der Woche ein Treffen wirklich auf Geschäftsleitungsebene, wo alle Themen auch immer nachgehalten werden. Und die Basis auch von der Einführung von einem Shopfloor-Management und digitalen Schichtbüchern, die Basis war tatsächlich dieses gemeinsame Entwickeln von Prozessen, dass jeder dafür verantwortlich ist. Es hat unheimlich viel gebracht und das ist natürlich ein schönes Ergebnis.
Ja, natürlich. Nee, auf der anderen Seite sagt man ja oft, dass es eben einen starken Zusammenhang gibt zwischen der Customer Experience auf der einen Seite und der Employee Experience auf der anderen. Also wenn man sich dazu natürlich auch austauschen kann, gewinnt auch die Customer Experience dann. Und wer ist denn alles an diesem Huddle, nennen Sie das, glaube ich, bei Onua, beteiligt normalerweise? Also du hast gesagt, morgen früh gibt's einen, dann gibt's später noch einen, gibt noch einen mit dem Management. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, also das ist dieser Huddle, dieser im Prinzip operativste Huddle, wenn ich das mal so nennen darf, ist eben der wirklich an den Maschinen stattfindet, wo dann die Personen, die mit den Maschinen zu tun haben, beziehungsweise auch ein Techniker dabei ist, wo wirklich einfach abgelaufen wird, ne, ist an deiner Maschine alles okay, gibt es irgendwelche Probleme, irgendwas, wo wir schnell helfen können. Und das sind manchmal auch nur 5 Minuten, manchmal sind es auch nur 3 Minuten. Manchmal kann aber das erste Problem schon gelöst werden. Also es müssen eben im Prinzip, um das auch auf andere Unternehmen zu übertragen, es ist auch egal, ob es ein Produktionsbetrieb ist oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Menschen, die direkt was tun können, dabei sein sollten.
Das sind, glaube ich, wenn ich es nicht im Kopf habe, die Produktion, Technical Engineering, Operation Excellence und die Logistik oder so, ja.
Ja, richtig, genau. Und aber wenn man das eben auf andere Unternehmen überträgt, einfach so die Überlegung, wer könnte denn jetzt bei einem schnellen Problem helfen? Und alle Probleme, die oder Themen herausfordern, die länger dauern, die kann man dann ja in der nächsten Runde dann mit weiteren Personen besprechen. Also es müssen ja nicht immer alle dabei sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man schnelle Sachen lösen kann, also Dinge, die schnell gelöst werden können, sofort lösen können und alle anderen Sachen, die eben zum Beispiel eine längere Bearbeitung brauchen, dass dann später die Person zusammenkommt, die das bearbeiten können. Also das muss sich, glaube ich, jedes Unternehmen überlegen. Wie können wir die schnellen Dinge aus der Welt räumen und wie gehen wir mit den längerfristigen Themen um?
Und dann eben gibt es auch diese Treffen auf Management-Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe, wo man dann auch schaut, eben was all diese Probleme sind auf der einen Seite und wie man sie gelöst hat oder was noch pendent ist. Das gibt es auch regelmäßig, ja?
Richtig. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Erstens, dass das eben hochgeleitet wird, dass die Person, wenn es eben, was es sich um größere Budgets geht oder wenn man merkt, da ist ein größeres Thema, da braucht man auf jeden Fall das Management dabei, um das auch weiter vorantreiben zu können, dass die das auch erfahren und dass aber auch über die kleinen Erfolge auch mal gesprochen werden kann. Aber eben, das reicht eben einmal die Woche, das muss man ja nicht ständig machen. Dafür gibt's ja die Mitarbeiter auf dem Shopfloor, die täglichen Dinge lösen können. Aber alleine, ich finde allein dieser Respekt, dass klar ist, das, was wir hier unten, ne, ich sage jetzt mal unten, auf dem Shopfloor machen, das wird auch gesehen in der Geschäftsleitung. Also das ist für mich einfach so ein Respekts- und auch ein Demutsthema. Und das finde ich sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Onuma wirklich durchgehalten wird und dass das deshalb auch so gut funktioniert. Und der Julian ist sozusagen die Brücke, die ständige Brücke, die den Kontakt zum Shopfloor, zu den Kollegen auf dem Shopfloor hat, aber auch eben zur Geschäftsleitung und ständig dieses Übersetzen und auch dranbleiben an den Themen. Also dieses charmant penetrante Dranbleiben, das ist für mich so ein Punkt, der ist, glaube ich, der allerwichtigste. Der wird gern vergessen, diese Kontinuität.
Hm. Gibt's da
bei solchen Verbesserungsthemen.
Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang mit Scrum? Das erinnert mich so ein bisschen an einen Produktkatalog und Sprints und also dieses agile Vorgehen, das eben Leute oder Unternehmen, die Scrum nutzen, auch wählen.
Im Prinzip ist das natürlich sehr ähnlich. Es ist, also was ich ganz oft höre, wenn ich von diesen Produktionsfirmen spreche, wir haben ja kein Produkt, das passt bei uns nicht, das können wir nicht anwenden. Darum geht es gar nicht. Es ist eigentlich völlig egal, um was produziert wird, ob ein Service angeboten wird oder ein Produkt. In diesen serviceorientierten Unternehmen oder in den Softwareunternehmen ist halt eher das agile Vorgehen dann so das, was man kennt. Aber die treffen sich ja auch meist täglich und besprechen kurz, was steht heute an? Was hast du für Themen? Also das ist im Prinzip genau das gleiche Vorgehen, vielleicht nur in einer anderen Verpackung, aber es ist schon sehr ähnlich.
Ja, wir reden später noch ein bisschen über Prozesse oder Methoden zur Prozessoptimierung. Aber erst würde mich noch interessieren, was jetzt so dabei herumgekommen ist. Also hast du da irgendwie Zahlen dazu konkret? Inwiefern die Fehlerquote zurückging, Maschinenstillstände etc.?
Ja, ich habe versucht, dir da Zahlen liefern zu können. Also direkte Zahlen habe ich nicht bekommen, die das jetzt also runterbrechen würden. Aber es ist auf jeden Fall, dass die Produktionsmenge beziehungsweise die stetige Menge, die ausgegeben wird, die ist sehr stabil und die ist auf jeden Fall wesentlich. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich muss aufpassen, dass ich das Richtige sage. Also auf jeden Fall, die ist höher geworden und also generell dieser Austausch untereinander ist einfach viel besser geworden. Und dadurch ist der ganze Auswurf sozusagen, der täglich produziert wird, einfach besser geworden und mehr geworden. Aber viel mehr kann also ich leider dazu nicht sagen.
Quantitativ nicht ausdrücken, ja.
Nee, quantitativ kann ich nicht wirklich ausdrücken.
Ja, schade eigentlich. Aber ich denke, das lohnt sich. Ich denke, das lohnt sich in jedem Fall natürlich. Ich meine, es ist vorbildhaft, wie die das machen jetzt. Und eben, ich denke nur schon der Umstand, dass sie da zusammenstehen und eben täglich und dann schnelle Problemlösungen finden, das muss sich ja in viel weniger Ausfällen oder viel mehr Output irgendwie zeigen am Ende des Tages.
Ja, auf jeden Fall. Und das, was für mich mit am spannendsten ist, dass die Verantwortlichkeiten geklärter sind. Also jeder fühlt sich für das Thema, was er hat, verantwortlicher. Und zwar nicht, weil er vorher nicht das Gefühl hatte, dass die Maschine unter seiner Verantwortung steht. Aber es ist jetzt einfach ein anderes Umgehen miteinander da. Der Maschinenführer schreibt eben auch direkt oder guckt sich genau an, was ist ganz genau das Problem. Also fühlt sich für die Maschine, wie soll ich sagen? Ist also die erste Hilfe ist sein Thema. Und wenn er nicht weiterkommt, sagt er aber genau, was das Problem ist und nicht so einfach, ja, die steht, ne? Sondern also das ist etwas, was erreicht wurde, dass die Menschen sich mehr mit den Dingen beschäftigen und besser darüber reden können. Und ich glaube, das ist schon mal eine große Errungenschaft.
Andere Frage, hast du das schon mit einem, sagen wir, Dienstleistungsunternehmen gemacht? Also ein Unternehmen, das nichts produziert? Also nichts produziert. Die produzieren ja auch was, aber nicht Produkte in dem Sinne.
Ja, also im Personalbereich habe ich das schon mal gemacht. Da ging es darum, ums Recruiting. Und das ist ja, wie alle Personaler wissen, sehr, sehr schwierig geworden, weil wir einfach nicht so viele Fachkräfte haben, beziehungsweise man weiß manchmal nicht, wo sie alle stecken. Und die richtigen Menschen anzusprechen, das haben wir bearbeitet aus verschiedenen Perspektiven. Was da sein muss, also von der Fachabteilung, was für Informationen die Personalabteilung braucht, um dann auch die richtigen Wege gehen zu können, um das Fachpersonal zu besorgen. Und die Personaler wiederum, welche Informationen müssen sie rausgeben oder wie können sie das besser gestalten, dass zum Beispiel die Prozesse schneller laufen, also dass eben schneller jemand gefunden wird. Und dieser Zusammenhalt, den haben wir uns angeschaut über eine Kollegenreise. Das war auch sehr spannend. Und wir haben uns mal überlegt, das war wirklich in der Corona-Zeit, wie die Thematik des Remote-Arbeiten besser funktionieren kann zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Was die eine Seite braucht und was die andere Seite braucht, um auch über diese Distanz verantwortungsvoller und vertrauter miteinander umgehen zu können.
Ja, spannend. Ja, jetzt zum nächsten Themenblock, Methoden. Ich habe es ja bereits angekündigt. Ich weiß es gar nicht, also Lean Management ist da ein großes Thema, Kaizen auch.
Du hast ja mit Marie gesprochen.
Ich habe mit Marie von Kaspari früher gesprochen und das war ganz spannend. Da haben wir ausführlich über Lean Management gesprochen, wichtig.
Im Prinzip ist das so, das ist eigentlich die Basis von allem, dieses Thema Lean, das haben ja wirklich die Amerikaner dann so genannt, weil die das Lean Management kommt ja aus Japan. Also dieses Ganze, und der Ursprung ist eben dieses Kaizen, und da habe ich sehr viel von Marie gelernt. Also Marie ist eine Frau, die ich sehr verehre. Ich finde, die kann uns eine Menge beibringen, was das Thema bessere Zusammenarbeit und eine lernende Organisation angeht. Und es geht halt, dieses Kaizen ist eben ständig zum Guten verbessern. Und darum geht es. Also es geht nicht darum, schlanker zu werden und die Prozesse zu verschlanken, sondern die Prozesse immer wieder besser zu machen und zwar zum Guten für den Kunden, für die Kollegen, für alle. Und das ist, finde ich, das ist für mich die Basis von diesem Lean Management.
Ja, es geht ja eigentlich schon darum, eben alles etwas effizienter zu gestalten nach Möglichkeit, also eben Prozesse verschlanken. Du hast jetzt gesagt, nein, nicht Prozesse verschlanken, sondern Prozesse besser machen, aber je nachdem kann man ja das, also mit dem Verschlanken kann man die Prozesse auch besser machen. Aber was halt damals wesentlich war bei dieser Diskussion mit Marie, und das ist mir wirklich auch hängen geblieben, ist, dass sie über Fehlinterpretation bzw. Fehlübersetzung gesprochen hat. Eben das kam ja eigentlich über die USA dann zurück nach Europa, und die haben da bestimmte Wörter tatsächlich etwas merkwürdig übersetzt, also das Wort Muda beispielsweise. Sie hat dann erklärt, dass es eigentlich mehr mit Vermeidung von unnötigem Aufwand zu tun hat, und die Amerikaner haben das aber mit Waste übersetzt, also mit Verschwendung sozusagen, ja. Und das stimmt halt so nicht. Also, aber dazu kannst du ja sicher noch mehr erzählen jetzt.
Ja, das ist, also ich hab da sehr viel von Ralf Volkmer gelernt, der eben dieses Lean Around the Clock in die Welt gebracht hat, und auch die Fabrik im Seminarraum. Und es geht eben wirklich um Menschen dazu zu bringen, sich ihre Prozesse anzuschauen, ihr Miteinander anzuschauen und zu gucken, wo es hakt, und dann darüber zu sprechen und das zum Guten zu verändern. Also jetzt mal so. Und es geht eben nicht darum, jetzt Abfall zu vermeiden, sondern wenn wir etwas zum Guten verändern und gut miteinander arbeiten, entsteht logischerweise weniger Verschwendung, weniger Abfall, sondern es läuft einfach besser. Und das ist natürlich dann auch, wo dieses Schlanke vielleicht herkommt. Aber es geht eben, es ging vielfach aus amerikanischer Sicht darum, dann Mitarbeiter abzubauen. Das war so oft dieses, und das hat natürlich viel Angst auch in der Belegschaft ausgelöst. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Thema Lean-Management kommt, muss man ein bisschen aufpassen, weil das oft dann, die wollen verschlanken, die wollen Mitarbeiter entlassen, weil dann brauchen sie nicht mehr so viele. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, die Mitarbeiter vielleicht anders vielleicht intelligenter einzusetzen, aber nicht die Mitarbeiter zu entlassen. Also ich glaube, das war so eine große Übersetzungsproblematik. Aber da ist natürlich Marie wesentlich tiefer drin als ich.
Ja, und sonst kann man es gerne nachhören in einem früheren Podcast.
Ja.
Vielleicht kannst du noch zurückkommen auf das Beispiel von Ornu, kurz erklären, was da an Prozessen verändert wurde, also wie da Lean Management dann zum Zug kam.
Ich glaube, das Hauptthema, warum es so gut funktioniert, das ist also dieses ständige Dranbleiben, dieses kontinuierlich Verbessern. Und das hat, Julian hat in dem Lean-Management-Bereich in 2019 angefangen und hat das, also das gab es schon länger, das Lean-Thema, aber er hat das dann eben auch nochmal mit neuem Leben gefüllt, würde ich so sagen. Und er hat sich dann eine Abteilung aufgebaut. Das heißt, mittlerweile sind es, ich glaube 4 Mitarbeiter, die er hat, und die alle sozusagen in der Belegschaft coachen. Und ich glaube, das ist der große Erfolg. Also die machen ständig Seminare, und die werden auch durchgeführt, wenn nur eine Person kommt. Also es wird einfach knallhart durchgeführt, und es geht darum, den Menschen nach und nach beizubringen, wie man etwas besser machen kann. Also das ist dieses kontinuierliche Dranbleiben, dass das sehr ernst genommen wird, auch von der Geschäftsführung, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden dürfen, und es ist alles freiwillig. Das heißt also, wenn jemand sich nicht weiterbilden möchte, natürlich, wenn es zum Produktionsproblem führt, wird er auch in eine Weiterbildungsmaßnahme gepackt, wenn ich das mal so nennen darf. Aber sonst ist alles freiwillig. Das heißt, du musst dich nicht weiterbilden, wenn du es nicht möchtest.
Ja, das finde ich echt spannend. Das habe außer ich auch gelesen. Ne? Dazu wollte ich dich auch noch fragen.
Ja, das finde ich sehr spannend.
Diese ganze Weiterbildung, die hört ja natürlich irgendwie auch dazu, dass die Leute dann wirklich wissen, worum es geht. Und eben diese Freiwilligkeit, die finde ich toll auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich verstanden, dass die Leute tatsächlich auch Vorschläge unterbreiten, wozu sie sich gerne weiterbilden würden. Also auch in Bezug auf interne Prozesse etc. Und dass das mittlerweile von diversen Abteilungen auch angeboten wird. Also dass so eine ständige Weiterbildung stattfindet auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute noch eine Art Zertifikat oder sowas kriegen dafür.
Ja, und das ist das, was sich wirklich auch über die Jahre hinweg entwickelt hat. Das ist eben etwas, was Zeit braucht und wo auch der Belegschaft Zeit gegeben, also der muss einfach Zeit gegeben dafür werden. Und das hat Onur durchgehalten und die haben das eben durch diese ständigen Trainings, wurde dann auch der eine, wurde in der einen Thematik besser, der andere in der anderen Thematik und dann kam halt irgendwann auch mal auf, Mensch, du kannst diese erste Hilfe an der Maschine, das kannst du besonders gut, willst du das nicht mal deinen Kollegen beibringen? Und dann kamen die ersten internen Trainer, das musste natürlich auch begleitet werden, aber das fing dann irgendwann an, sodass Julian jetzt nicht mehr alleine mit seinen Leuten trainiert, sondern auch die Kollegen aus den Fachbereichen trainieren. Wenn sie das wollen. Und das zum Beispiel ist ein großer Punkt und das kommt dann eben aus der Belegschaft. Und das andere Thema ist dieses A3-Formular. Das ist tatsächlich etwas aus dem Lean-Management-Bereich. Es ist so, wenn du an der Maschine einen Maschinenstillstand hast und merkst, das ist immer wieder ein Ding, was da steht und wir wissen nicht genau, was es ist, dann ist das so eine Ursachenforschung. Und dann bilden sich kleine Teams, das können 3-4 Leute sein, die dann eben daran arbeiten. Und das heißt A3, weil es auf einem A3-Formular dargestellt werden kann. Also da wird wirklich nachgehalten, was ist das Problem, woran arbeiten wir? Das wird immer wieder von der Führungskraft auch gegengezeichnet, dass also klar ist, es gibt noch das Go von oben sozusagen. Bis zum Ende wird das durchgehalten, das steht darauf, wer dran arbeitet. Und diese A3-Blätter, die haben auch eine laufende Nummer. Das heißt, jeder weiß, woran auch gerade gearbeitet wird. Und es kann auch jeder nachschauen, das Problem hatten die an der anderen Maschine schon mal. Und das ist auch diese kontinuierliche Verbesserungsarbeit. Und die kommt aber auch aus der Belegschaft. Also wird auch nicht gesagt, du und du und du, ihr müsst das jetzt mal, sondern einer sagt, Mensch, ich habe das Thema immer und da hole ich mir jetzt 2-3 Leute, mit denen arbeite ich dran. Und dann wird daran gearbeitet und das dürfen diese Mitarbeiter auch. Ich glaube, das ist auch ein großer Erfolgsfaktor.
Inwiefern spielt eigentlich Service Design noch eine Rolle? Du hast kürzlich einen LinkedIn-Post von mir kommentiert. Ich hatte ja den letzten Podcast mit Markus Schweitzer zum Thema Service Management, also unter anderem. Und du hast dann entsprechend kommentiert, dass du da auch gerne drüber reden würdest.
Das ist dieses Service Design-Thema, ne? Das ist so die Thematik, die ich, also die bringe ich auch so ins Lean Management vielleicht weniger ein, aber das im Prinzip ist das alles eigentlich sehr ähnlich. Und dieses Service Design finde ich so spannend. Das kommt eben aus diesem, also Design Thinking kennen mittlerweile ja die meisten Menschen, dass man eben an diesen Human-Centered Design Prozess, also entlang arbeitet und mit viel Iteration etwas verbessert. Und
bei den, das Service Design, bei den Moments that matter sozusagen. Und da hast du genau, den Bezug zu den Customer Journeys oder Kollegenreisen.
Richtig. Dann, ja, genau. Und ist eigentlich auch ziemlich egal, wie wir es nennen. Und dieses Service Design finde ich nur so spannend, weil es dann eben auch von der Kundenreise her wirklich direkt in das, was intern passiert. Da gibt es eben diese Bühne, die Frontstage, ne? Also das, was der Kunde sieht. Und wer von den Mitarbeitern hat damit zu tun und welche Tools setzen wir da ein und welche Software, die kann angeguckt werden. Und dann eben dieser Backstage-Bereich, was passiert denn hinter der Bühne? Und das sind für mich, also ich arbeite immer gern mit Bildern und ich glaube, die Menschen können sich das dann leichter vorstellen. Also ich bin auch jemand, ich brauche Bilder. Und wenn du dir vorstellst, okay, das ist jetzt die Bühne, das sehen die Kunden, das ist der Backstage-Bereich und wer ist denn da wichtig? Und welche Software, welche Prozesse, welcher Mitarbeiter. Und dann können wir das, glaube ich, ganz gut darlegen. Und deswegen finde ich dieses Service-Design so wunderbar.
Ja, finde ich auch. Ja. Auch dazu kürzlich eine Ausbildung abgeschlossen dazu. anderes Thema oder nicht anderes Thema. Aber irgendwie eben hast du jetzt eigentlich Lean-Management, Kaizen, Service Design, diverse Methoden, hast du die alle fusioniert? Hast du da eine eigene Methodik entwickelt sozusagen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also die Kollegenreise, auch da bilde ich mir nicht ein, dass ich die selber entwickelt habe, sondern ich habe es halt für mich einfach so aufgebaut, dass ich damit gut klarkomme und dass ich das jetzt sozusagen auch beibringen kann. Und das Lean-Management, ich würde auch nicht behaupten, dass ich ein Lean-Manager bin, sondern ich habe da einen Ausflug machen dürfen, habe mit sehr, sehr spannenden Menschen zusammenarbeiten dürfen und habe da viele Dinge einfach mitgenommen. Und ich bin ja im Customer Experience Bereich hauptsächlich unterwegs. Also dieses ganze Kundenzentrierungsthema ist mein Thema schon sehr, sehr lange, seit ich im Hotelgewerbe angefangen habe damals. Und das Thema Facilitation, also diesen Raum für eine Gruppe zu schaffen, das, was sie an Problemen oder Schmerzen haben, aufzuarbeiten. Und ich hole mir sozusagen immer das, was ich mitgenommen habe, was ich erfahren habe, hole ich mir dann zusammen, wie es passt. Und wenn ich mal Hilfe brauche von einem Experten in dem Bereich, dann hole ich mir diesen Experten dazu oder hole mir das Fachwissen dazu. Also ich glaube, das ist ganz gut, wenn man mal weiß, wo die Menschen sitzen, die es besonders gut kennen und das dann zusammenzubringen, dass es gerade in der Gruppe, also dass der Raum geschaffen werden kann in der Gruppe, den die brauchen. Ich glaube, das ist das Wichtige.
Ja, spannend, wirklich. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber eine Frage hätte ich noch zum Schluss an dich. Was würdest du jetzt Unternehmen mit auf den Weg geben, um da wirklich nachhaltig die Customer Experience zu verbessern?
Also ich würde auf jeden Fall dieses Silo-Thema einfach erstmal stehen lassen. Und ich würde den Menschen, die diese Thematik Kundenzentrierung vorantreiben dürfen, denen würde ich auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass sie sich die Leute zusammenholen dürfen, wo sie meinen, wo ein bestimmter Schmerz angegangen werden kann. Und das ist so für mich der Hauptpunkt, dass man wirklich an einer Ecke anfängt im Unternehmen und nicht so den Riesenwurf plant. Weil das ist so tatsächlich meine Erfahrung. Ich bin ja jetzt auch schon 49 Jahre alt, dass es mehr bringt, an einer Ecke anzufangen. Und das dann richtig gut fertigzustellen, also da einen Prozess oder einen Prozess aufzuarbeiten, einen Schmerz zu beheben, weil da wird drüber geredet. Das ist ganz normal. Da wird dann gesagt, was machen die denn jetzt anders? Bei denen läuft's irgendwie komisch. Wollen wir auch. Und dann geht das so seinen eigenen Weg, aber das braucht Zeit. Und ich glaube, das ist auch das Thema. Also es muss die Menschen geben, die Lust dazu haben und die auch befähigt werden, das zu tun. Und es muss den Menschen Zeit gegeben werden. Ich glaube, also das ist für mich somit das Wichtigste.
Also klein anfangen und darüber reden, so dass es andere dann adoptieren. Also versuchen das Gleiche zu machen in ihrem Bereich.
Ja, und das manche, also reden hilft auf jeden Fall auch, aber oftmals ist es einfach, dass es die anderen merken ja, dass es auf einmal besser funktioniert und dann fragen sie oft auch. Das ist natürlich schön, wenn die Fragen kommen. Das ist natürlich das Beste.
Ja, klar. Ja, wunderbar. Also vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Janine. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.